Wir lesen miteinander heute Abend 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die ersten 7 Verse. 1. Petrus 3, ab Vers 1. Gleicherweise, ihr Frauen, seid euren eigenen Männern unterwürfig, auf dass, wenn auch etliche dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort mögen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht keuschen Wandel angeschaut haben. Deren Schmuck sei nicht der auswendige durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Denn also schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, indem sie ihren eigenen Männern unterwürfig waren, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer gleicherweise wohnet bei ihnen nach Erkenntnis, als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir haben hier ein Kapitel oder einen Kapitelteil vor uns, der in unserer Zeit fast nicht vorgelesen und besprochen werden darf. Es ist einer der sensibelsten Teile der Bibel und sehr, sehr viele, auch Geschwister, reagieren heute darauf außerordentlich allergisch, wenn man darüber spricht. Und das ist auch verständlich, denn das, was hier steht, ist der totale Widerspruch zu dem, was in der Welt üblich geworden ist. Absoluter Widerspruch. Und deswegen ist es für uns immer wieder eine Frage, ob wir es tatsächlich noch heute lesen, besprechen und befolgen können, ohne gleichzeitig als absolute Außenseiter oder völlig altmodisch angesehen zu werden. Und ich will es gleich vorweg sagen, das geht nicht. Wir werden immer als altmodisch und überholt angesehen werden, wenn wir uns auf diesen Standpunkt stellen. Und deswegen ist es so wichtig, sich den Zusammenhang dieser Verse deutlich zu machen. Ich habe nur einen Teil der gesamten Aussage des Petrus nämlich hier vorgelesen. Die beginnt eigentlich im Kapitel 2 schon im Vers 11, also im Anschluss an das direkt, was wir gestern Abend besprochen haben. Und da heißt es: Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid. Und dann kommen eine Menge von Aussagen, die der Inhalt dieser Ermahnung sind. Und in diese Ermahnungen eingebaut ist das hier, was wir über die Frauen und die Männer, die Schwestern und die Brüder gelesen und gehört haben. Ich denke, dass in unserer Zeit der Teufel auf vor allen Dingen zwei Schienen den Angriff gegen die Botschaft Jesu vorwärts trägt. Und zwar ist die eine Schiene, die nach den Gedanken Gottes, in der Schrift niedergelegten Gedanken Gottes, wohlgeordnete und geplante Gemeinde vorgeht. Da wird der erste Angriff vorgetragen. Wenn eine Gemeinde sagt, ich will mich nur an der Bibel orientieren und nicht an irgendwelchen Traditionen, an irgendwelchen Normen und Forderungen, so wie sie unsere demokratische Gesellschaft in die Gemeinde hineinstellt, dann ist sie mit Sicherheit an dem Punkt genau Angriffsziel des Teufels. Und wenn ein Ehepaar sagt, wir wollen uns nach dem hier richten, was hier steht, Mann und Frau gemeinsam, dann ist das zweite Angriffsziel, die Ehe und die Familie. Es hat Zeiten gegeben, da war das persönliche Zeugnis außerordentlich stark angegriffen. Das ist heute längst nicht so schlimm. Du kannst in der Welt durchaus hingehen und kannst alles vom Herrn Jesus sagen, was dir wichtig ist. Du wirst höchstens vielleicht verspottet oder als armer Irrer angesehen. Aber wenn du das hier sagst, dann kommt Zoff, hätte ich beinahe gesagt. Dann kommt Widerspruch, aber wirklich. Und wenn die Gemeinde sich nur an der Bibel orientiert, dann ist auch der Widerspruch ganz klar von vornherein eingebaut. In die Aussage eingebaut. Und deshalb ist es einfach eine Entscheidung, ob wir das wollen. Und das können wir nur beantworten, diese Frage, wenn wir die grundsätzliche Antwort gründen auf Kapitel 2, Vers 11, die ich eben vorgelesen habe, dass wir nämlich ein gänzlich anderes Selbstverständnis haben, als es in der Welt und unter den Christen heute weitgehend üblich ist. Die ganze Antwort basiert darin, wie verstehst du dich als Christ? Wie versteht sich die Gemeinde Jesu als Christen? Wie verstehen sich die Einzelnen, die Männer und Frauen als Christen? Wie sieht dein Selbstverständnis aus? Empfindest du dich hier als Fremder? Das ist die wichtige Frage. Über die Fremden werden drei Aussagen gemacht. Sie sind Leute, die Geliebte sind, das heißt von Gott Geliebte. Und das zu wissen ist die Voraussetzung dafür, dass man Ja sagen kann, auch zu Aussagen des Wortes Gottes, wie sie hier zum Beispiel sehr anstößig auf uns zukommen. Und die zweite Aussage, sie sind Fremde in dieser Welt, Fremde. Das heißt, sie sind hier nicht zu Hause. Und die dritte Aussage, sie sind Leute, die kein Bürgerrecht haben, die also hier keine Ansprüche stellen können. Jeder kann das tun in der Welt und in unserer Gesellschaft. Wenn du ein Recht hast, kannst du das Recht mit Hilfe der Gerichte durchsetzen. Christen nicht. Das ist der Unterschied. Die Gesellschaft, die erlaubt es ihnen natürlich. Aber von Gottes Seite her sieht das gänzlich anders aus. Auch das ist eine unheimlich anstößige Aussage. Und Brüder und Schwestern, das ist für uns auch sehr schwierig durchzuhalten. Diese Aussage. Wir sind Fremde, deswegen haben wir keine Bürgerrechte und deshalb sind wir hier tatsächlich Fremde. Wir sind sowas wie Ausgestoßene, obwohl die Welt das nicht zugibt. Gott hat uns rausgenommen, zu seinen Kindern gemacht, durch die Liebe, Geliebte, und damit sind wir nur noch zeitweilig, das können bis zu, was weiß ich, wie alt werden unsere Brüder und Schwestern, 90 oder 100 Jahre alt, kann auch weniger sein, können das werden. So viele Jahre. Aber es muss nicht so sein. Aber diese ganzen 90 oder was weiß ich Jahre, da sind sie tatsächlich Fremde. Mit all den Nachteilen, wie wir sagen, und auch den Vorteilen am Himmel orientiert, die damit verbunden sind. Gut, genug darüber. Wenn du dich als Fremder empfindest, verstehst, als Fremdling einer, der ohne Bürgerrecht ist, aber bei Gott geliebt ist, kannst du eine ganze Menge ertragen, was auf dich zukommt. Und deswegen heißt es hier, und ich erinnere daran, dass dieser Brief geschrieben wurde, als Nero, ein wahnsinniger römischer Kaiser, Diktator in Rom war, der also irre Vorstellungen entwickelte in Bezug auf den Anbetungskult und was weiß ich alles. Als Petrus das also schreibt, da sagt er ganz klar und ohne jede Einschränkung, unterwerfet euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Da gibt es keine Möglichkeit, damals gab es keine Möglichkeit der Demokratie. Man möge mich bitte nicht falsch verstehen, ich bin dankbar, dass wir ein freiheitliches Staatssystem haben, aber ich halte durchaus nicht die Demokratie als die absolut beste Staatsform oder Rechtsform. Die beste Rechtsform eines Staates ist die gewesen, die Israel ursprünglich hatte, die Theokratie. Gott als König seines Volkes herrschte. Das kann man sagen, das ist eine Illusion, das gibt es nicht, das stimmt. In einer Gott ausgelieferten Welt sieht das gänzlich anders aus. Klar. Aber das Unterwerfen, das ist damals den Leuten, den Christen, schwer geworden und das wird uns heute auch schwer. Denn wir empfinden manches als absolut ungerecht. Und wisst ihr, wann das zum ersten Mal ganz einfach, hier spricht ja keiner von Revolution oder von revolutionären Umtrieben, wann das zum ersten Mal so ganz dramatisch vor uns tritt? In dem Augenblick, wo du dich ungerecht behandelt fühlst und anfängst zu schimpfen über die Regierung. Das ist kein Unterwerfen. Das ist eine Regierung, der du dich zu unterwerfen hast nach Gottes Vorstellung, um des Herrn willen. Und das ist sehr, sehr schwer. Die zweite Aussage, die gemacht wird hier, ihr Hausknechte, ihr könnt es sogar lesen, ihr Sklaven, seid den Herren unterwürfig in aller Furcht. Das ist Vers 18 gewesen. Da kommt zum zweiten Mal diese Sich-Unterordnung oder das Unterwürfig-Sein, je nachdem, welche Übersetzung wir haben. In meiner steht noch Unterwürfig-Sein. In aller Furcht. Das ist keine Speichelleckerei, sondern das ist ein sehr schwer im Leben zu verwirklichender Haltung im Arbeitsprozess vor allen Dingen. Und hier wird uns Hilfestellung gegeben und du kannst es nur durchführen und bewältigen, diesen Anspruch, wenn du dich tatsächlich als Fremder in dieser Welt verstehst. Als einer, der hier nur zeitweilig noch zu Gast ist. Und deswegen bekommen die Hausknechte auch mit das höchste Leitbild und Orientierungsbild. Und das ist Christus. Christus hat auch so gelitten. Und dann geht es in die dritte Aussage hinein. Und die dritte Aussage, das sind die Frauen. Und nun wird hier etwas entwickelt, anhand eines Beispiels, vor allen Dingen von solchen Frauen, die ungläubige Männer hatten. Das muss man ja hier oben sehen. Gleicherweise, ihr Frauen, seid euren eigenen Männern unterwürfig, auf dass, wenn auch etliche dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort mögen gewonnen werden. Und so weiter. Aber es gilt auch für Frauen, die gläubige Männer haben. Auch gläubige Männer können ungehorsam sein dem Wort Gottes. Wir kommen gleich darauf zurück. Wir haben also einen sehr kritischen Punkt hier. Und der erste kritische Anmerkung, die die Kritiker hier machen, ist der Begriff unterwürfig. Er ist in der revidierten Übersetzung abgemildert worden, sodass wir ihn leichter akzeptieren können für unser Sprachempfinden. Ordnet euch unter. Das hört sich ein bisschen milder an, nicht so dramatisch hart als Forderung, aber der Epheserbrief und der Kolosserbrief sagen das Gleiche. Hier geht es tatsächlich realiter, also in Wirklichkeit, um das Gleiche. Ob das unterwürfig heißt oder ob es heißt, sich unterordnen, ist im Prinzip vom Inhalt her das Gleiche. Und hier geht es um eine einzige Sache, nämlich wie die Frauen sich selbst verstehen vor Gott im Verhältnis zu ihren Männern. Die Aussagen, die hier drin enthalten sind, schlagen natürlich den Emanzen von heute ins Gesicht. Und keine von den sogenannten emanzipierten Frauen ist damit einverstanden, was wir hier jetzt sagen. Es geht einfach darum, ob man als Christin die Ordnungen Gottes für sich selbst anerkennt. Die Männer werden gleich anschließend angesprochen. Ich habe das deswegen so ausführlich von Vers 11 des zweiten Kapitels angemacht, weil hier diese Einleitung gleicherweise heißt. Bei den Männern heißt es ebenso, Vers 7, gleicherweise. Das heißt, es wird Bezug genommen auf das, was im vorherigen Sinnabschnitt gesagt wurde, und da war es bezogen auf die Hausknechte, die sich den Arbeitgebern zu unterordnen hatten, oder die Staatsbürger, die sich einer eventuell antichristlichen Regierung gegenüber unterzuordnen haben. So sieht es auch bei den Frauen aus. Es ist die Frage hier bei den Frauen, nur etwas weiter gespannt. Sie geht noch tiefer rein. Hier ist nämlich eine Grundhaltung angesprochen, dem Mann gegenüber. In den anderen Fällen vorher, Obrigkeit, Hausknechte, Haussklaven, ist es mehr bezogen auf eine Einzelsituation, in der ich mich zu entscheiden habe. De facto wird es natürlich in dem Eheleben eines Ehepaars von Christen oder auch gemischtes Ehepaar, wo einer Christ, der andere nicht Christ ist, auch so sein, dass sich die Grundhaltung in der Einzelaktion, in der Einzelreaktion zu beweisen hat. Nun, ich sagte, sie orientiert sich daran, wie Gott die Ordnung gegeben hat für die Seinen. Und das hat er für die Menschen ganz allgemein getan. Und wir werden immer fehllaufen oder falsch liegen, wenn wir diese Schöpfungsordnung uns nicht ansehen. Wir schlagen deswegen 1. Mose 2 auf und lesen einmal ganz wenige Verse. Kapitel 2, Vers 18. Da hat Gott den Menschen, den er geschaffen hat, sehr genau beobachtet, nachdem er ihn in den Garten Eden gesetzt hat. Und da heißt es dann, Vers 18, und der Herr Gott sprach, es ist Ergebnis seiner Untersuchung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und nun kommt die Aussage, ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Oder in der Anmerkung heißt es, die ihm entspricht. Oder eine Entsprechung für ihn. Und dann wird die Frau gebildet. Ich weise eben auf die Tatsachen hin. In den nächsten Versen, vor allen Dingen von Vers 21 an, wird dann die Erschaffung Evas beschrieben, geschildert. Gott nimmt einen Teil von Adam, die Rippe, und bildet daraus die Eva. Und schon von dieser Schöpfung her ergibt sich auch für die persönlich oder für den Charakter dieser beiden Personen ein Unterschied. Wir haben also verschiedenartige Personen, die beide gleichwertig sind. Es hat sich nie darum gehandelt, eine Aufwertung der Frau vorzunehmen. Die Bibel hat von den ersten Blättern bis zum letzten Blatt die Frau immer als gleichwertig neben dem Mann gesehen. Nur eine Unterscheidung hat sie ebenso deutlich immer gemacht. Da hat der Sündenfall überhaupt zunächst nichts mehr zu tun. Die Rangigkeit. Wertigkeit ist gegeben, aber die Rangigkeit nicht. Das ist wieder keine Abwertung. Was das ist, werden wir uns natürlich anzusehen haben, im Einzelnen anzusehen haben. Vielleicht darf ich aber auf eins noch zunächst mal, also die Rangigkeit muss ich natürlich begründen, mit dem Begriff Hilfe macht Gott das. Da sagt er, ja gut, vielleicht sagt das einer heute. Eine Hilfe, die ist doch nicht so viel wert wie der Meister. Oder der, dem die Hilfe helfen soll. Doch, hat mit der Wertigkeit doch nichts zu tun. Nur hat sie nicht die Rangigkeit einzunehmen. Das heißt, sie hat in Einzelentscheidungen den, der ihr vorgeordnet ist, zu fragen, was los ist. Was sie tun soll, wie sie es tun soll. Und genau das hat Eva nicht getan, als es um die Versuchung durch die Schlange ging. Sie übertrat ihre Position als Hilfe für Adam, als Entsprechung für Adam und aufgrund dieser Tatsache wurde dann durch den Sündenfall verstärkt, was durch die Rangigkeit als Hilfe schon ursprünglich festgelegt war. Der Timotheusbrief sagt das, wir lesen dazu mal einen Vers aus dem zweiten Kapitel des Timotheusbriefes. 1. Timotheus, Kapitel 2, da geht es um das Schweigen oder Lehren in der Gemeinde. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, das würde ein abendfüllendes Thema sein. Aber 1. Timotheus 2, Vers 13, da wird es ganz deutlich gemacht. Da heißt es, um die Position Evas oder der Frau gegenüber Adam oder dem Mann zu kennzeichnen. Denn Adam wurde zuerst gebildet. Rangordnung Stelle 1, danach Eva, Rangordnungsstelle 2. Das ist nicht nur eine Zeitfolge, sondern ganz einwandfrei auch dadurch eine Rangfolge. Und dann kommt das ist die Schöpfungsordnung übrigens hier, und dann kommt das nächste, Vers 14, das ist die Sündenfallordnung, die tritt neben diese Schöpfungsordnung, und Adam wurde nicht betrogen, Die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Ist doch interessant, ne? Solch eine Aussage zu lesen. Der Adam hat doch auch von der Frucht gegessen. Der hat sich doch auch täuschen lassen. Natürlich hat er das getan. Und lasst es mich bitte euch sagen, deswegen hat er eine höhere Verantwortung sogar. Denn Gott gab ihm, 1. Mose 2, Vers 15, als er ihn in den Garten gesetzt, Vers 16, als er ihn in den Garten gesetzt hatte, er gebot dem Menschen, das ist Adam, und sprach. Und dann macht Gott diese einschränkende Aussage über diesen einen Baum des Lebens, von dem sie nicht essen sollten. Da existierte aber Eva überhaupt noch nicht. Adam hat also das Gebot weiterzugeben an den, der ihm untergeordnet ist, als Hilfe. Ich weiß nicht, ob Adam das nicht richtig getan hat. Ich könnte es mir doch vorstellen. Aber dann ist Eva hingegangen und hat, als nun die Schlange, also der Teufel, mit der Versuchung an sie herantrat, hat sie ihre Stellung als Hilfe überschritten. Wir können es auch anders ausdrücken. Sie übernahm in dieser Ehe die Führungsrolle. Und deswegen geht Gott hin, 1. Timotheus 2, viele andere Stellen des Neuen Testamentes sagen es auch, und sagt ihr, aus dem Grund darfst du nie wieder eine Führungsrolle übernehmen. Und die Führungsrolle oder die Übernahme von Führungsrolle, die zeigt sich zum Beispiel im Reden in der Öffentlichkeit der Gemeinde, sie zeigt sich in dem Lehren, sie zeigt sich in dem führenden Beten und so weiter und so weiter. Das sind also viele Dinge, die man hier anführen könnte. Ich möchte das aber nicht weiter vertiefen. Denn es geht uns ja hier um eine klare, positive Aussage. Aber das eine vielleicht auch noch, das ist ganz interessant. Als Gott den Adam schuf, schuf er ihn aus Staub. Eva wurde nicht aus Staub geschaffen. Adam wurde aus Staub gebildet und als Aufgabenbereich wird ihm der Staub des Erdbodens zugewiesen. Dein Acker wird Dornen und Disteln tragen. Mit Schmerzen wirst du das. Im Schweiß wirst du das Ernten nur vornehmen können. Die Eva wurde aus einem Teil des Menschen Adams gebildet. Ihr Aufgabenbereich sind Menschen. Adam bekommt den Aufgabenbereich sachbezogener Natur zugeordnet. Eva bekommt den Bereich für ihre Aufgabe der personenbezogenen Tätigkeit zugeordnet. Das ist alles eine fantastische logische Ergänzung, die dem Charakter auch entspricht, des einzelnen Geschlechtes entspricht. Gut, nun werden hier die Frauen also zu dieser Unterwürfigkeit oder bewussten Unterordnung aufgerufen. Warum sollen sie das tun? Sie sollen das tun, damit sie durch den Wandel, also durch das Leben, durch das Verhalten der Frauen, die Männer gewinnen können. Wir haben heute auch wieder manchmal, jedenfalls, die Situation, dass eine Frau, sagen wir mal, skizziere ein Beispiel, sich bekehrt, die früher schon verheiratet war mit einem Mann, der nicht bekehrt ist. Und nun hat sie ein sehr schweres Leben vor sich. Und jeder von uns kennt solche Situationen aus der Seelsorge oder dem persönlichen täglichen Umgang. Oder ein Mann gab vor, ich nehme jetzt hier einfach nur den Mann immer als ungläubig, weil der hier im Petrusbrief auch primär angesprochen wird. Oder ein Mann gab vor, er sei wiedergeboren, die Frau hat ihn geheiratet als Christin, in der Annahme, er sei wiedergeboren. Dann stellt sich nach der Heirat heraus, dass er ungläubig ist. Was dann? Ein schweres Leben liegt vor der Schwester. Es gibt sogar die Situation, zwei Christen heiraten, und dann wird der Mann untreu. Jetzt nicht der Frau untreu, sondern dem Wort Gottes untreu oder dem Herrn untreu. Was geht mich die ganze Sache an? Ich will nichts mehr mit diesem frommen Getue zu tun haben. Habt ihr das nochmal erlebt? Ich habe viele Männer kennengelernt, die so gehandelt haben, gedacht haben, so weiter. Und nun geht es darum, sie zu gewinnen. Wofür? Natürlich für den Herrn zu gewinnen. Dass sie sich bekehren. Oder dass sie sich bewusst wieder in den Dienst des Herrn stellen. Dass sie ihn in ihrem Leben Herr sein lassen. Und da gibt es überhaupt kein besseres und tauglicheres Werkzeug als die eigene Ehefrau. Wie viele Männer können das bekennen, dass sie, obwohl informiert über den Willen Gottes, Gott doch nicht gehorchen? Und nun haben ihre Frauen ihnen das vorgelebt, was Hingabe an den Herrn ist. Und dann sind sie diesem Hinweis gefolgt, diesen Wandel haben sie angeschaut, dieses Leben haben sie beobachtet und wurden dadurch überzeugt. Ich weiß nicht, ob solche Schwestern heute Abend, ich kenne euch nicht alle, unter uns sind, die in solcher schwierigen Situation stecken. Aber bitte darf ich euch mal auf eins hier hinweisen. Da heißt es, auf dass sie, die dem Wort nicht gehorchen, durch den Wandel der Frauen, und jetzt kommt eine Aussage, ohne Wort gewonnen werden. Also es ist eine offensichtlich nicht ganz taugliche Methode, sagt Gott hier in seinem Wort, wenn du als Frau deinem Mann etwas vorpredigst. Du musst dich bekehren. Du musst gehorsam werden. Du musst das und das tun. Ohne Wort. Hier ist noch nicht mal darauf hingewiesen, dass sie dem Mann dauernd Bibelstellen vor. Das ist ja noch nicht mal eine Predigt. Das ist ja einfach nur ein Zitieren des Wortes Gottes. Auch das ist nicht gesagt. Es geht darum, dass das ohne Wort passiert. Wie kann man ohne Wort was machen? Indem man selbst das lebt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber das ist auch wohl die überzeugendste. Wodurch geht das? Indem sie euren in Furcht keuschen Wandel angeschaut haben. Also da hat der Petrus es mit dem Anschauen. Das müsst ihr euch mal ansehen in dem Brief, ist eine Hausaufgabe. Er ist selbst ja damals überzeugt worden von dem Christus, weil er auf dem Berg da oben mit dem Herrn Jesus, dem Berg der Verklärung, gewesen ist und ihn erlebt hat. Im zweiten Brief sagt er das. Da haben wir seine Herrlichkeit geschaut. Und viele Male hier in diesem Brief wird auf das Gutes tun hingewiesen, was die Christen tun sollen, damit die Fremden, die Menschen in der Welt, durch das Anschauen eurer guten Werke überwunden oder überzeugt, sich bekehren. So ist das hier auch mit den Frauen. Sie sollen das vorleben und die Männer sollen das sehen. Sie sollen es erleben. Stille Engel sollen sie sein, die Frauen. In Unterordnung, in der Anerkennung der Tatsache, mein Mann ist nach Gottes Ordnung mein Haupt. So wie der erste Korintherbrief das in Kapitel 11 sehr deutlich vorstellt. Dieser Wandel soll, dieses Leben soll in Furcht keusch sein. Das ist nicht die Furcht vor dem Mann, das ist die Gottesfurcht. In Gottesfurcht rein sein, könnten wir auch sagen. Und nun könnt ihr euch, liebe Schwestern, überlegen, was das bei euch ganz persönlich bedeutet. Ich glaube, hier ist keine Schwester heute Abend, keine weibliche Wiedergeborene, die nicht gern ihrem Mann, ihrem Herrn will ich zunächst sagen, Gott gefallen möchte. Wenn du das willst, bitte, dann frag dich, was bedeutet das ganz einwandfrei bei mir? Denn das ist eine schwere Sache. Den in Furcht keuschen Wandel, das ist ein Dauern, das ist nicht nur von Zeit zu Zeit, muss das auch mal in Erscheinung treten, dass ich in Furcht rein bin, in Gottes Furcht rein bin, sondern eine durchgreifende, durchhaltende Sache. Das überzeugt. Und in einem heidnischen Haus der damaligen Zeit gab es viele Räume, da hätte man sich in Räume flüchten können und sagen, hier hau ich auf den Putz. Nein, nein, überall durchgängig sollte das sein. Was sollte bei dem Mann dadurch zum Tragen kommen, bewirkt werden. Er sollte zum Überlegen kommen. Die hält das durch, auch wenn ich ungerecht zu ihr bin, auch wenn ich sie anfahre, auch wenn mein Jähzorn sie beleidigt und verletzt. Und dann muss er zum Nachdenken kommen, wo bekommt meine Frau die Kraft denn dafür her? Und dann kann sie sagen, wenn er dann fragt, dann kann sie sagen, das ist nicht mein demütiges Temperament, das ist der Herr, der das mir gibt. Was sehen die Männer, ungläubigen, ungehorsamen Männer im Wandel ihrer Frau? Ist es das Gegenstück von dem, was üblich ist, heute, in unserer Zeit, in unserer Welt? Wisst ihr, das wird nämlich jetzt hier beschrieben. Jede Frau legt großen Wert auf Schmuck, die Bibel bestätigt es. Nur gibt es unterschiedliche Arten von Schmuck. Und die werden uns hier beschrieben. Es heißt hier, deren Schmuck, das sind also diese in Furcht, keusch, fromm, rein lebenden Frauen, die haben einen ganz bestimmten Schmuck. Nicht den, der auswendig sichtbar ist, also äußerlich sichtbar ist, und jetzt wird's aufgezählt, durch Flechten der Haare, Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern, sondern die den Schmuck innen haben, der verborgene Mensch des Herzens in dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Und über den sagt Gott, das ist köstlich für mich. Zwei Schmuckarten. Äußerlicher Schmuck, gekennzeichnet durch Begriffe wie Flechten der Haare. Ja, sollen unsere Schwestern nicht die Haare flechten? Natürlich sollen sie das, wenn sie schöne lange Haare, wie Gott das gesagt hat, in 1. Korinther 11, auch tragen, dann sollen sie das auch tun. Aber hier ist das Übermaß angesprochen. Ich habe es gelesen in alten Schriften, dass zur damaligen Zeit das Flechten von Haaren unter Umständen einen ganzen Tag gedauert hat. Anfang dieses Jahres war ich in Südafrika zu Besuch, da habe ich also viele von den Schwarzen gesehen und die haben das, was man hier übrigens auch imitiert, dann von manchen Mädchen schon mal sieht, die haben hier, ich weiß nicht, runterhängen 100, 200 Zöpfe, so ganz winzig kleine Zöpfchen. Ich weiß nicht mehr, wie man nennt, Afro-Look oder sowas ähnliches. Gut. Ich kann mir vorstellen, dass das Stunden und Stunden dauert, bis das alles geflochten ist. Da suchten die sich damals drin. Ich weiß nicht, ob sie das jeden Tag neu gemacht haben. Heute hat man da, glaube ich, habe ich jedenfalls mal gesehen, bei den Schwarzen da unten, da haben sie Tücher, wenn sie sich dann hinlegen, da legen sie sich auf die Wiesen und so weiter, wird das alles mit Tüchern eingebunden, damit das nur ja nicht durcheinander kommt. Das nächste ist Umhängen von Gold. Ist Gott dagegen, dass eine Frau etwas Schmuck trägt? Ich wüsste keine Stelle in der Bibel dafür anzuführen. Aber das Umhängen von Gold, was hier genannt ist, ist ebenfalls wieder dieses auf das Äußere so sehr bedacht sein, dass man so viel Schmuck anlegt, dass man auffällt. Das ist das Entscheidende. Auffallen wollen. Dadurch, dass man viel Schmuck trägt. Einem hörte ich mal von einer Frau, die bei uns in der Gegend, wir haben so einen eigenartigen Dialekt, und da wurde ganz einfach und deutlich gesagt, die hängt alles an der Figur. Die hängt alles an der Figur, was er hatte, was ihr Mann verdient. Genau das ist hier an der Stelle gemeint. Und die dritte Aussage, das wird uns leicht einleuchten, oder das Anziehen von Kleidern. Natürlich ist nicht gemeint, dass die Frauen da, was weiß ich, unbekleidet rumlaufen sollen. Aber die Kleider, die sie hier, die Bibel hier anprangert, das sind diese überaus kostbaren Kleider gewesen, die damals getragen wurden von manchen Frauen. Und die anderen, die waren natürlich dahinterher und versuchten, das zu imitieren. Ich habe davon gelesen, dass es damals tatsächlich Frauen gegeben hatte, die waren sehr reich, deren Männer waren sehr reich, die haben mal so ein Kleid getragen, das war so mit Gold und Juwelen geschmückt, dass es einen Wert von heute gerechnet über 1 Million Mark hatte. Das ist das, was hiermit gemeint ist. sagen wir, dann kommen wir gar nicht dafür in Frage. Doch, liebe Schwester, du hast kein Kleid von 1 Million, vielleicht noch nicht mal von 1.000 Mark. Hoffentlich jedenfalls nicht. Aber jedenfalls das Entscheidende ist was ganz, ganz anderes dabei. Es gibt einen äußeren Schmuck, ob das die Haare sind, der Schmuck ist, dieser Goldschmuck ist, oder auch Kleidung ist, durch die will man äußerlich glänzen. Man will aus der Masse der anderen vielen Frauen heraustreten. Wenn ich durch Kaufhäuser gehe, dann gucke ich mir schon mal so in der Damenabteilung so die Frauen an, dann gucke ich mir, was die für Dinger da anhaben. Die Figur passt überhaupt nicht mit dem, was die mal ausgesucht haben. Das ist schon mal das erste Schlimme dabei. Und das andere dann, je auffälliger, desto besser für bestimmte Typen. Und das geht hin bis heute in unsere Mode hinein. Ob das die Minimode ist oder sonst irgendetwas Schamloses, so wie es sich uns zeigt, auffallen um jeden Preis. Die Bibel sagt, das ist äußerlicher Schmuck. Und Gott sagt jetzt überhaupt nicht darüber, so solltest du nicht sein, sondern er stellt dem ganz bewusst nur etwas Positives gegenüber. Und das steht dann im Vers 4, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Das ist was ganz Eigenartiges, diese Aussage. Der verborgene Mensch des Herzens, was ist das denn? Den kann man doch gar nicht sehen, wie kann der dann Schmuck sein? Oh, das merkt der Mann. Es geht ja hier, wie die Frau auf diesen ihren eigenen Mann wirken will und wirkt. Der Mann merkt das, woran? Am sanften und stillen Geist. Das ist das Entscheidende. Gerade vorher hier in den Versen Kapitel 2 noch, Vers, wo steht es? 23. Da heißt es vom Herrn Jesus, dass er gescholten wurde, aber nicht zurückgescholten hat, leidend nicht gedroht hat. Übertragt das mal auf den sanften und stillen Geist des Herzens. Der keift nicht zurück, wenn er ungerecht behandelt wurde, sondern der übergibt sich Gott. Dieser verborgene Mensch des Herzens zeigt sich in diesem sanften und stillen Geist und er weiß darin seine Qualität. Vor allen Dingen wird er deutlich in den Krisensituationen. Wo solche Krisen entstehen, wo man normalerweise anders handelt, wie wir es in 2,23 jetzt hier gerade gelesen haben. Er entsteht dann, die Belastung und die Reaktion und die Prüfung entsteht in dem Augenblick, wo man belastet wird. Wodurch Aggression, eine Reaktion bei mir hervorgerufen werden kann, die in dieser Welt üblich ist. Das ist der totale Kontrast zur Emanzipation. Diese Aussage heißt heute, lass dir nur ja nicht alles gefallen. Schlag zurück, du bist auch wer. Und das kriegen alle Frauen heute Tag für Tag eingebläut und unsere Schwestern auch, liebe Brüder. Unter diesem Druck und unter dieser verführenden Kraft des Teufels stehen sie jeden Tag. Und dann ist es eben die Frage, wie sie darauf reagieren. Ob sie sich hier als diese Fremden verstehen, die ihr Herz hingegeben haben an Gott und nun über diese sanfte und stille Art ihren Mann gewinnen mögen, ohne dazu predigen. Hier bekommt dieser sanfte und stille Geist, den die Emanzipation von heute und ihre Vertreterinnen als Schwäche auslegen, eine fantastische Auszeichnung. Und die heißt, der ist vor Gott sehr köstlich. Das ist wieder eins von diesen Lieblingsworten, die Petrus gebraucht, um etwas außerordentlich Wertvolles zu beschreiben. Wir haben uns gestern Abend auch schon daran erinnert, als wir in Kapitel 2, Vers 4 zum Schluss den Begriff auserwählt kostbar angesehen haben. Da wurde er auf den Eckstein, der Herr Jesus ist, bezogen. Hier wird der sanfte und stille Geist auch als kostbar angesprochen, oder? Nein. Er ist vor Gott zwar auch sehr kostbar, aber hier wird ein anderer Vokabel gewählt. Hier steht nicht kostbar, sondern köstlich. Ein, was weiß ich, ein Juwel ist was ganz Kostbares. Aber ich habe nichts davon, wenn ich da drauf kaue oder da esse. Ich kann mir höchstens ein paar Zähne ausbrechen. Aber der sanfte und stille Geist wird als Frucht angesehen, die Gott auf die Zunge nimmt, im Bilde gesprochen, und schmeckt. Und sie schmeckt ihm, da sagt er nicht kostbar, sondern sagt er köstlich. Das, Schwestern, ist für euch die größte Belohnung. Stellt euch mal vor, über dieses Verhalten, was wir jetzt beschrieben haben, was sich nicht im äußeren Glanz und blenden wollen erschöpft, sondern in dem inneren Wert, der die Ausstrahlung außerordentlicher Art hat, da erfreut ihr Gott und Gott erkennt das an. Der ist vor Gott sehr köstlich. Und nun kommt eine Aussage, da wird jetzt einiges bei uns wach werden. Denn also schmückten sich, also jetzt haben wir wieder hier von, ist wieder von Schmuck die Rede, schmückten sich auch damals, vor tausenden von Jahren, als Petrus das schreibt, die heiligen Frauen. Was sind das denn? Hat hier doch die katholische Kirche mit den heiligen Frauen recht? Nein, nein, das sind andere, wir werden das gleich sehen, wer das ist. Das sind die gewesen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Das ist eine interessante Aussage. Wann setzt denn eine Frau eigentlich in dieser Beziehung hier oder so verstanden auf Gott? Wir nehmen das Beispiel, was wir eben schon mal hatten, wieder. Ein Mann, verletzt durch grobe Art oder durch sein Temperament, sein cholerisches Temperament, seine Frau, beleidigt sie oder sonst irgendetwas tut er ihr an. Sie reagiert nicht auf diese Weise, sondern mit sanftem und stillem Geist reagiert sie in Hingabe an Gott, ihrem Mann gegenüber. Sie schlägt nicht zurück. Wir haben gesagt, das ist vor Gott sehr köstlich. Was tut sie denn damit? Sie sagt, ich bin ein Fremder hier. Letztlich als Christin auch meinem Mann gegenüber. Und meine ganze Hoffnung liegt bei Gott. Wenn er mir sagt, ich bin Gehilfin und ich ordne mich willig in diese zweite Rangposition ein und versuche nicht an der Stelle selber zu glänzen, zurückzuschlagen, so wie es üblich ist, dann vertraut sie Gott, dass der das, was sie tut, anders wertet, als ihr Mann das tut. Der könnte vielleicht sagen, na, so eine schwache Figur, die gibt ein schwaches Bild jetzt ab. Sie hat vielleicht doch ein schlechtes Gewissen. Nein, sie hat kein schlechtes Gewissen. Sie tut es, weil sie sich Gott übergibt. Und exakt hat der Christus auch getan, Kapitel 2. Deswegen hat er das getan. Deswegen hat er nicht zurückgeschlagen. Deswegen hat er gelitten. Deswegen hat er nicht gedroht. Alles das Gleiche. Sie gibt ihr ganzes Recht in Gottes Hände und der wacht darüber, dass das vermeintliche Nicht-Zurückschlagen-Können ihr nicht als Schwäche angelastet wird. Das ist das Entscheidende. Also da haben wir Männer eine sehr schlechte Karte gezogen, wenn wir meinen, das wäre ein schwaches Bild. Denn wisst ihr, wenn das hier tatsächlich in Gottes Hände dadurch fällt, das Recht der Frau, dann wehe uns, wenn wir das nicht anerkennen und uns korrigieren. Die ihre Hoffnung auf Gott setzten, indem sie ihren Männern unterwürfig waren. Stell dir mal vor, dem Mann unterwürfig sein bedeutet die Hoffnung auf Gott setzen. Das ist genau die Aussage, die hier steht. Und jetzt kommt das Beispiel, denn hinter unterwürfig waren, im fünften Vers zum Schluss, da steht ein Doppelpunkt und hinter einem Doppelpunkt wird immer der Inhalt angegeben. Das heißt, wie Sarah, und Sarah ist hier das Bild aus dem Alten Testament, ganz aus dem Teil der Geschichte Israels, auf die die Briefempfänger mindestens zum Teil damals sehr stolz waren, Sarah und Abraham, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wir können auch sagen, ohne Schwierigkeit, ohne dem Text Gewalt anzutun, deren Kinder ihr dann geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Das ist die Beziehung zu dem Mann. Nun ist das eine eigenartige Aussage hier, das verstehen wir nur schwer. Sarah ist doch nicht rumhergelaufen und hat immer gesagt, Herr Abraham oder sowas. Sie nannte ihn Herr. Wann hat sie das denn getan? Interessante Stelle. Wir lesen das mal im ersten Buch Mose. Kapitel 18. Übrigens, das darf ich vorweg noch bemerken. Aber die Sarah war schön. Eine so schöne Frau, dass der Pharao von Ägypten sie in seinen Harem holen wollte und geholt hat. Und Gott hat sie daraus befreit, bevor der Pharao ihr was antun konnte. Die war so schön, dass sie in ihrem hohen Alter von Abimelech, dem Philisterkönig, auch geholt werden sollte in seinen Harem. Und Gott hat sie daraus auch befreit. Es ist eine sehr schöne Frau gewesen. Ich finde euch alle wunderbar, ihr lieben Schwestern. Aber so schön wie Sarah seid ihr sicher nicht gewesen. Das Entscheidende, außer meiner Frau natürlich, das Entscheidende ist natürlich hier bei dieser ganzen Sache, dass trotz dieser Schönheit, die sie ja äußerlich sichtbar an sich trug, Sarah offensichtlich diesen sanften und stillen Geist gehabt hat. Ist da interessant, ja? Sonst hätte die Bibel ihn hier nicht angeführt. Lesen wir mal im Kapitel 18, Vers 12. Da war dieser Bote Gottes gekommen und hatte dem Abraham im hohen Alter einen Sohn verheißen. Gesagt, jetzt bekommst du ihn bald. Und dann ist Sarah im Zelt. Naja, könnte man auch wieder eine Stunde drüber sprechen. Will ich aber nicht tun. Aber sie hat zugehört. Das ist auch sanfter und stiller Geist noch gewesen. Sie hat gelauscht. Wir könnten sagen, es ist eine gesunde geistliche Neugier gewesen. Wir entschuldigen also die Sarah mal. Sie horchte am Eingang des Zeltes. Und Abraham und Sarah waren alt, wohlbetagt und es hatte aufgehört, Sarah zu ergehen nach der Weiberweise. Das heißt also, sie hatte ihre Regel nicht mehr. Sie konnte keine Kinder mehr gebären auf natürliche Weise. Und nun kommt die Aussage. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sprach, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich Wollust haben. Und jetzt kommt die Aussage. Und mein Herr ist ja alt. Das ist Abraham gewesen. Und der Herr sprach zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich gebären, da ich doch alt bin, ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar. Zur bestimmten Zeit übers Jahr werde ich wieder zu dir kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Und Sarah leugnete und sprach, ich habe nicht gelacht. Die fühlte sich ertappt, der Lauscher, der hört seine eigene Schand. Fühlte sich ertappt. Ich habe nicht gelacht, sagt sie, und damit lügt sie. Denn sie fürchtete sich. Und nun überlegt euch mal, wie Gott mit dieser Frau vorgegangen ist. Er hat nicht weiter getadelt, aber er hat korrigiert und deutlich gemacht, was Sache war. Er aber sprach, nein, sondern du hast gelacht. Gott hat ganz klar gesagt, das stimmt nicht, was du behauptest, Sarah. Du bist zwar eine sehr schöne Frau, du hast einen sanften und stillen Geist, aber wenn du mit mir sprichst und ich habe gesagt, du hast gelacht, dann habe ich das nicht aus der Luft gegriffen, dann stimmt das. Dann ist das wahr. Du hast gelacht. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Sondern darum, wie Sarah hier sagt, und mein Herr ist ja alt. Wo ist denn Sarah? Hinter verschlossenen Türen, würden wir heute sagen, im Zelt. Da spricht sie mit sich selbst. Da ist kein Mensch bei. Und selbst in dieser behüteten, abgeschotteten Umgebung spricht sie von ihrem Mann als ihrem Haupt, ihrem Herrn. Na? Liebe Schwester, wie sprichst du in der Stille über deinen Mann, wenn gar keiner zuhören kann? Weder der Mann noch irgendwelche Freundin oder sonstige zuhören. Sie nennt ihn Herr, obwohl sie genau weiß, vom Natürlichen her ist der wesentliche Teil, der Kinder zeugen kann, bei ihm nicht mehr da. Seine Männlichkeit, der Stolz des Mannes damals, ist weg. Das hat im Neuen Testament an der Stelle der Geist Gottes als Beispiel gebraucht, um deutlich zu machen, was sanfter und stiller Geist ist und wie das rechte Verhalten der Frau dem Mann gegenüber auszusehen hat. Liebe Schwestern, ich sage es zum Schluss nochmal hier, gerade im Vers 6 zum Schluss. Gott wacht darüber, dass solchen Frauen ihre Sanftheit und Stille nicht als Schwäche ausgelegt wird und auch nicht missbraucht wird. So, jetzt kommt die gleiche Sache bei den Männern. Aber es ist interessant, ich bin zwar ein Mann, deswegen hört sich das ein bisschen parteilich an, wenn ich das sage, aber ich bitte doch, das mal zu beachten. Da braucht das Wort Gottes, der Geist Gottes, um den Schwestern zu erklären, wie ihr Verhalten sein muss, 6 Verse. Und den Männern widmet er einen Vers. Geht das schwerer ein, oder wie ist das? Ist das schwerer rüberzubringen, wie wir heute sagen? Wollen Sie das nicht gern hören? Ich weiß es nicht. Es ist nur für mich immer eine staunenswerte Sache, mit wie viel Geduld, aber auch in welchem Umfang Gott sich hier bemühen muss. Aber jetzt gut, wir gehen mal wieder in unser Denken ein bisschen hinein. Wer wartete jetzt nicht gespannt darauf, ob die Männer nicht auch so eine Lektion kriegen? Das haben die doch auch verdient, nicht? Es muss doch genauso deutlich sein oder noch deutlicher. Und ist es das? Ja, es ist. Es ist. Es ist so deutlich, dass jeder Mann hier an der Stelle tatsächlich nur beschämt die Augen niederschlagen muss und immer wieder sagen muss, Herr, da bin ich schuldig geworden. Ihr Männer, gleicherweise. Was sollen die denn machen? Sollen die sich unterordnen oder unterwürfig sein den Frauen? Nein, das steht hier nicht. Damit würde sich Gottes Wort ja auch widersprechen. Gott hat diese Rangordnung klar aufgelistet. Und die behält er bei und er hat sie ja oben auch ganz deutlich gemacht. Und trotzdem steht hier das gleicherweise. Es gibt also auch für die Männer, und darum geht es hier, eine Ordnung Gottes, eine göttliche Regel und eine Bewertung ihres Verhaltens. Sie stehen unter strenger göttlicher Kontrolle in ihrem Verhalten den Frauen gegen, ihren Frauen gegenüber. Und das wird jetzt hier beschrieben. Und liebe Brüder, wir müssen das jetzt mal sehr, sehr deutlich lesen, was hier steht. Und das ist, eigentlich wäre das Beste, wenn alle Frauen den Raum verließen und wir sprechen untereinander einmal darüber. Aber wir haben es über die Frauen getan, wo wir Männer dabei waren, und dann wollen wir das hier auch in der Öffentlichkeit tun. Hier wird nämlich die Verantwortung des Mannes als Heiliger vor Gott für seine Frau und seine Familie angesprochen. Und es wird vor allen Dingen sein Umgang in der Art des Umgangs als Haupt mit seiner Frau angesprochen. Bedeutet Haupt sein, über die Frau zu herrschen. Ich habe manchmal diese abenteuerliche, falsche Auslegung der Bibel gehört, aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 3, 16, wo Gott die Strafe über die Frau ausspricht. Da heißt es ja, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Es sieht also so aus, so habe ich oft gehört, Leute, Männer, Brüder sagen, dass es Gott gefallen hat, in die Ordnung das Herrschen des Mannes über die Frau einzubauen. Nein, nein, das ist einfach nicht wahr. Hier ist der Sündenfall in der Zwischenzeit passiert und eine Folge des Sündenfalls, den Gott doch nicht wollte, ist das Herrschen, die Tatsache des Beherrschens des Mannes der Frau gegenüber. Von daher kommt der Missbrauch. Von der Sünde her bedingt kommt der Missbrauch in der Ehe zwischen Männern und Frauen, also des Mannes der Frau gegenüber. Aus dieser Haltung heraus, als Folge heraus, das hat Gott nie gut geheißen, ist aber bis heute nicht aufgehoben, wird auch nie aufgehoben. Nur daraus erklärt sich nicht die Rangstelle. Da ist nur die zusätzliche, aus 1. Timotheus 2 haben wir es ja gelesen, zusätzliche Rangbegründung, Sekundärrangbegründung abzuleiten. Aber Hauptsein bedeutet nichts. Diktator sein. Genauso wenig wie der Begriff Herrschen im Alten Testament, ich hatte neulich in einem anderen Zusammenhang mal darüber zu arbeiten, nicht das bedeutet, was wir unter Herrschen heute verstehen. Herrschen, das ist für uns in unserem Sprachverständnis eigentlich immer etwas, was mit einem Missbrauch von Macht oder Gewalt zu tun hat. Herrschen im Alten Testament, vor allen Dingen nach der Schöpfungsordnung Gottes, Adam sollte ja herrschen über alle Geschöpfe. Guckt mal, wie er das macht. Wie macht er das denn?
wird ja geschildert da. Das geht auf die Weise, dass er hingeht und jedem Tier zunächst, dem der Tier in der Tierwelt, jedem Wesen, kann ich mal lieber sagen, seinem Charakter entsprechend einen Namen zulegt. Das ist erstes Herrschen. Was passiert dadurch? Dadurch entsteht innerhalb der Tierwelt eine gewisse Ordnung. Ordnung schaffen ist also ein wesentlicher Teil echten, von Gott so gedachten und gewollten Herrschen. Herrschen ist Wohltun. Wenn wir in die Könige hineinschauen, der erste König in Israel, der da ist, Saul, der hat nicht wohlgetan, aber David hat wohlgetan, Salomo hat zunächst wohlgetan. Da ist Herrschen ein Segnen, ein Wohltun des Königs an seinem Volk, an den Untergebenen. Das ist nie Missbrauch. Unter dem Einfluss der Sünde oder unter dem Druck des Bösen, da wird Herrschen zur Sünde. Kehrt zurück hierher. Es wird also hier die Verantwortlichkeit des Mannes angesprochen. Und die hat sich hier auszudrücken, zunächst einmal in der Tatsache, wie Männer mit ihren Frauen umgehen. Wohnet bei ihnen nach Erkenntnis, nach Einsicht oder mit Einsicht. Nun, das Beiwohnen ist ja im Alten Testament sehr oft beschrieben, einfach auch als der Geschlechtsverkehr. Aber es geht einfach auch um den intimen Umgang, auch im Gespräch zwischen Mann und Frau. Und hier hat der Mann nun tatsächlich, so heißt es hier ganz deutlich, nach Erkenntnis beizuwohnen. Und worin soll die Erkenntnis bestehen? Dass sie ein schwächeres Gefäß ist. Oh, wenn ihr jetzt unsere Emanzen heute mal hören würdet, so eine Alice Schwarzer oder sonstige Irre. Das sind also die Typen, die da jetzt austeilen, die würden den Raum verlassen. Nee, die würde schreien. Die würde schreien, so wie ich von ihr gelesen habe. Dem schwächeren Gefäß, ja. Was heißt das? Ist sie dümmer als der Mann? Natürlich nicht. Ist genauso intelligent, genauso wertig. Genauso kräftig. Ich habe sogar Frauen gesehen, die hätten ihren Mann so unter den Arm nehmen können und wegschleppen. Also das hat alles nichts damit zu tun. Das schwächere Gefäß kennzeichnet die Bibel deswegen hier so. Erstens, weil sie anfälliger ist für die Versuchungen des Teufels als der Mann. Das hören die Frauen auch nicht gern. Aber liebe Schwestern, das seid ihr eben. Sonst hätte die ganze Geschichte hier zum Beispiel von dem äußeren Schmuck mit dem Flechten der Haare, Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern gar nicht stehen können. Das ist ja was rein Blendendes, Äußeres. Ich glaube, wir sind als Männer relativ, wir sind auch eitel manchmal, ja. Aber wir sind doch relativ weit davon entfernt. Die meisten jedenfalls. Es gibt auch da so komische Typen. Weil sie angreifbarer sind, deswegen sind sie schwächere Gefäße. Deswegen hat sich der Teufel auch mit der Versuchung nicht an Adam gewandt, sondern er bohrt immer zunächst die schwächere Stelle an. Und deswegen ist auch heute dieser Angriff des Teufels auf dieser Schiene so erfolgreich. Und das sollten wir uns sehr merken, vor allen Dingen eben unsere Schwestern. Warum sind sie angreifbarer? Weil sie mehr auf Gefühle reagieren als Männer. Und ich will das andere jetzt nicht sagen, was da auch noch hingehört. Was bedeutet denn dann Hauptsein und nach Erkenntnis dem schwächeren Gefäß in der rechten, von Gott gewollten Weise beizuwohnen, mit ihnen zu leben? Das bedeutet die verantwortliche, heilige Übernahme der Führung in der Liebe. Der erste Johannesbrief sagt das sehr, sehr deutlich. Wir haben ja ein Bild, was seinesgleichen sucht in der Bibel für die Ehe. Und das ist Christus und die Gemeinde. Und ich glaube, es gibt kaum einen von uns, der da eine schlüssige und letzte Antwort drauf geben kann, was primär gewesen ist, was vorrangig, was zuerst da gewesen ist. Hat Gott zuerst dieses Bild gesehen, Mann und Frau in ihrer Liebesbeziehung zueinander in der Ehe? Oder hat Gott den Christus und seine Gemeinde gesehen? Was ist Vorbild und was ist Abbild? Für mich ist es klar. Christus und die Gemeinde ist das Vorbild. Und Mann und Frau sind das Abbild. Und wenn das so ist, dann stimmt genau die Aussage aus dem ersten Johannesbrief. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, die Erstliebe, das, was primär vorangeht, was Impuls ist in der Liebe, das ist die Liebe des Christus zu seiner Gemeinde, zu mir als Glied seiner Gemeinde gewesen. Das muss die Liebe des Mannes der Frau gegenüber sein. Und dadurch weckt er die Liebe der Frau zu ihm. Das heißt zunächst mal die Übernahme der Führungsrolle in der Liebe oder in der Liebesbeziehung. Die Liebesführung könnten wir ganz einfach sagen. Natürlich gehört auch beim Hauptsein oder zum Hauptsein die Versorgung, materielle Versorgung, die Ehrung der Frau, die Pflege der Frau und vor allen Dingen, dass sie nicht als Sklave behandelt wird, die nur zum Arbeiten und Schuften da ist. Aber bitte, Schwestern, merkt euch das nicht nur, sondern das andere, was ich davor gesagt habe, auch. Weil wir als Männer haben hier die höhere Verantwortung, so wie Christus für die Gemeinde die höhere Verantwortung hat. Oder ist die Verantwortung der Gemeinde für den Christus höher als seine für die Gemeinde? Natürlich nicht. Und genau daran haben wir uns zu messen. Und deswegen sagte ich, da können wir nur beschämt die Augen niederschlagen. Hier wird ein weiterer oder zwei weitere Gründe angegeben. Der erste ist die Stellung der Frau in der Sicht Gottes. Sie ist ebenso wie du, Mann, sagt Gott, ein Miterbe der Gnade des Lebens. Du bist Miterbe der Gnade des Lebens. Sie auch. Genauso wie du. Überhaupt kein Unterschied. Merken wir, hier ist nicht nur die Wertigkeit, hier ist noch nicht mal die Rangigkeit angesprochen, sondern hier ist tatsächlich diese Art angesprochen des Niveaus, auf dem beide gleich nebeneinander stehen. Beide haben die Erlösung nötig, beide die Vergebung nötig, aber beide bekommen auch die Gnade des Lebens als Erbe des ewigen Lebens. Und damit ist sie nicht das Sklave des Mannes. Und nun kommt eine Aussage, die kann man wieder auf zwei Weisen auslegen. Das will ich auch beide nebeneinander stellen. Tut das also, gebt ihnen Ehre, werbt um sie, auf dass eure Gebete oder damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wer wird denn hier angesprochen? Die Männer. Brüder, unsere Gebete werden unter Umständen verhindert, wenn wir nicht recht in gottgemäßer Weise mit unseren Frauen umgehen. Was heißt verhindert? Sie kommen nicht an den Thron der Gnade, da wo sie hin sollen. Du kannst dann im Raum vielleicht ein Echo hören, das kommt aber wieder runter. Das geht nicht durch. Es kommt nicht vor den, zu dem du betest, dem Vater im Himmel oder dem Herrn Jesus. Es liegt daran, wie du mit deiner Frau umgehst. Ob du egoistisch mit ihr umgehst, dann wäre es eine ganz schlimme Sache. Man kann es aber auch noch ganz anders auslegen und dann wird es für beide sehr nützlich. Und das sollten wir auch bedenken. Auf das eure, das ist ja der Plural, hier können also die Vielzahl der Männer angesprochen sein, aber es kann auch hier der Mann und die Frau angesprochen sein, eure Gebete nicht verhindert werden. Ich hoffe, dass ihr in euren Ehen und in den Familien miteinander betet. Auch in den Ehen miteinander, Mann und Frau miteinander betet. Ich denke, dass das eine Grundvoraussetzung unter Christen ist, sein muss und ist, dass die Ehe überhaupt glücklich werden kann. Ist das so? Frag dich doch bitte. Denn die Gebete tragen ja nicht nur die Ehe, sondern die ganze Familie. Und euren gesamten Verantwortungskreis. Sie schließen ihn auf und machen ihn nützlich, machen dich und deine Frau, lieber Bruder, nützlich für Gott. Ja, das sind hier sehr, sehr kritische Punkte gewesen, die wir besprochen haben. Aber vielleicht ist es doch ganz gut, dass ich einige Denkanstöße mal geben konnte. Mir ist es sehr nützlich gewesen, ohne dass ich dadurch zum idealen Ehemann geworden bin. Meine Frau kann das bestätigen. Aber ich versuche es immer wieder durch Selbstkorrektur und auch dadurch, dass wir beide gemeinsam und ich alleine um Vergebung bitten, wenn wir schuldig geworden sind. Wenn es aber so ist, dann kann solch eine Ehe für Gott ein Stützpunkt, ein Brückenkopf in dieser Welt sein, der sehr nützlich ist, um die Angriffe gegen den Teufel zu fahren und die Position Gottes deutlich zu machen, der das Heil auch der anderen will. Das heißt, von daher das Zeugnis sein kann für unsere Umwelt.